SRF 1.
Uhr. Sie hören Rendezvous. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Ja, soeben hat Großbritanniens Premierministerin Theresa May in London Überraschendes verkündet.
And so tomorrow I will move a motion in the House of Commons calling for a general election to be held on the 8th of June.
Schon im Juni soll es in Großbritannien Neuwahlen geben. Mehr dazu gleich. Dann brecht die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ab, fordern viele nach der Abstimmung, die den türkischen Präsidenten noch mächtiger macht. Nein, sagt dazu der Politikwissenschaftler Josef Janning.
Dieser Prozess als solcher sollte intakt bleiben.
Warum? Das erklärt er im Rendezvous-Gespräch. Wie weiter in der Türkei, darüber reden wir dann auch im Tagesgespräch um 1. Und dramatische Szenen auf dem Mittelmeer. Helfer retten erneut Tausende von Flüchtlingen vor dem Ertrinken. Rendezvous heute Mittag mit Brigitte Kramer. Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat vor wenigen Minuten vor Downing Street 10 ein Statement abgegeben. Und was sie sagte, hat es in sich. Sie wolle am 8. Juni Neuwahlen abhalten.
At this moment of enormous national significance, there should be unity here in Westminster. But instead, there is division. The country is coming together, but Westminster is not.
In diesem Moment von großer Bedeutung für das Land sollte Einigkeit herrschen im Parlament. Doch es sei tief gespalten, das Land komme zusammen, Westminster nicht. Frage nun an unseren Großbritannien-Korrespondenten Martin Aliot. Ist diese Begründung glaubwürdig?
In meinen Ohren nicht. Ich glaube erstens, dass das Land, sie spielt auf die Brexit-Frage an, ebenso gespalten ist wie das Parlament und schließe daraus, dass Theresa May aus opportunistischen Motiven Neuwahlen ansetzt, um ihre dünne Mehrheit im Parlament zu polstern, um eine größere Mehrheit zu haben. Sie braucht aber dazu, wie sie gesagt hat, die Zustimmung des Parlaments, denn eigentlich hat das Vereinigte Königreich seit 7 Jahren fixe Legislaturperioden, das heißt 2/3 des Parlaments müssen einer vorgezogenen Neuwahl zustimmen.
Wie gut sind denn Theresa Mays Chancen, dass das gelingt?
Nach gegenwärtigen Umfrageergebnissen, jetzt übers Wochenende ausgezeichnet. Die Konservativen haben einen Vorsprung von 21 Prozentpunkten vor Labour. Labour ist im Keller. Die Liberaldemokraten sind bei der letzten Wahl vor 2 Jahren derart dezimiert worden, dass sie einen sehr schwierigen Start haben werden. Und UKIP, die antieuropäische Partei, deren Kleider Theresa May gestohlen hat, ist intern heillos zerstritten.
Was, Martin Aliot, heißt das alles denn jetzt für den Brexit-Prozess?
Das ist die große Frage. Die Liberaldemokraten und gewisse Labour-Teile werden versuchen, das zu einem zweiten Referendum zu machen, um den Brexit-Entscheid umzustoßen. Ich persönlich halte im Moment diese Chancen für gering. Meinungsumfragen, so unzuverlässig sie jeweils sind, zeigen immer noch eine Mehrheit der Briten hinter dem Austritt aus der Europäischen Union. Aber es wirft natürlich das Kaleidoskop erneut in die Luft. Die Teile sind alle in Bewegung und Theresa May spielt politischen Poker, um ein eigenes persönliches Mandat, das sie ja nicht hatte, weil sie bloß von der konservativen Parlamentsfraktion zur Premierministerin erkoren wurde, um ein eigenes persönliches politisches Mandat, sowohl innenpolitisch, aber auch vor allem für die Brexit-Verhandlungen, zu erringen.
Erste Einschätzungen zur großen Überraschung von heute aus London. Besten Dank, Martin Aliot. Und damit zu unserem Nachrichtenkollegen Andreas Freudig mit weiteren Meldungen des Mittags.
Die Deutschschweizer Kantone sollen den Lehrplan 21 rasch umsetzen. Das fordern verschiedene Verbände aus dem Bildungs- und Arbeitsbereich. Denn mit dem Lehrplan 21 erhalte die Informatik das nötige Gewicht. Informatik sei für die jüngere Generation so wichtig wie das Schreiben für frühere Generationen. Das entsprechende Schulfach werde mit dem Lehrplan 21 ermöglicht, schreiben die Organisationen in einer gemeinsamen Mitteilung. Hinter dem Aufruf stehen unter anderem die Akademien der Wissenschaften, der Schweizerische Gewerbeverband und Travail Suisse. Mit dem Lehrplan 21 werden Lernziele und Inhalte in den Deutschschweizer Kantonen vereinheitlicht. In einzelnen Kantonen sind aber Initiativen dagegen hängig. Die Schweiz begegnet der Kritik aus den USA an der Währungspolitik der Schweizerischen Nationalbank SNB. Am Wochenende hatte ein Bericht des US-Finanzministeriums die Schweiz auf einer Beobachtungsliste für Währungsmanipulatoren aufgeführt. Das eidgenössische Finanzdepartement verteidigte nun die Währungspolitik der SNB. Sie manipuliere den Außenwert des Frankens nicht, sagte Staatssekretär Jörg Gasser in einem Interview mit dem Sender CNBC Singapur. Es gehe darum, dass der Franken überbewertet sei, insbesondere zum Euro. Dass die Schweiz auf der Beobachtungsliste der neuen US-Regierung stehe, sei keine Überraschung, so Gasser. Bereits mit der Obama-Regierung habe es solche Diskussionen gegeben. In der Schweiz gab es 2015 über 1100 Museen. Das zeigt die erste schweizerische Museumsstatistik, erhoben von den Bundesämtern für Statistik und für Kultur. Die Museen verzeichneten insgesamt rund 12 Millionen Eintritte. Mit 3,3 Millionen Besucher waren Kunstmuseen am populärsten. Die Erhebung des Bundes zeigt zudem, ein Drittel der Museen waren lokale oder regionale Einrichtungen und bei fast der Hälfte war die öffentliche Hand Hauptfinanziererin. Im US-Bundesstaat Arkansas werden vorerst keine verurteilten Straftäter hingerichtet. Der oberste Gerichtshof der USA hat die für diesen Monat geplanten Hinrichtungen blockiert. Zuvor hatte bereits das höchste Gericht des Bundesstaates Arkansas zwei Hinrichtungen untersagt. Der oberste Gerichtshof der USA stützte nun diesen Entscheid. Der Bundesstaat Arkansas wollte in diesem Monat mindestens 8 verurteilte Straftäter hinrichten lassen, weil die Haltbarkeit eines Mittels abläuft, das Teil des Giftcocktails ist. Die Substanz ist umstritten, da es in der Vergangenheit Berichte über qualvolle Tode gab. In Österreich soll es ab nächstem Jahr auch eine digitale Autobahnvignette geben. Der österreichische Verkehrsminister hat die Details dazu vorgestellt. Die digitale Vignette kann ab November online und via App bestellt werden. Die klassische Klebevignette bleibt in Österreich aber weiterhin bestehen. Mit der digitalen Vignette werden die Autonummer in einem öffentlichen Register eingeschrieben, so der Verkehrsminister. Weitere Informationen würden aber nicht erscheinen. Das Wetter. Heute und morgen gibt es bei wechselnder Bewölkung einzelne sonnige Abschnitte, gebietsweise fällt aber Schnee oder Schneeregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad. Im Tessin scheint mit starkem Nordwind überwiegend die Sonne bei rund 17 Grad.
Schon länger beobachtet die EU die Entwicklung in der Türkei mit Sorge. Die Beitrittsverhandlungen sind praktisch auf Eis gelegt, wenn auch nicht gestoppt. Nun, nach der Abstimmung, die dem türkischen Präsidenten noch mehr Macht gibt, muss sich die EU erst recht überlegen, wie weiter mit der Türkei. Das Prinzip der Gewaltentrennung wird in der Europäischen Union groß geschrieben und müsste im Grunde genommen auch für Beitrittskandidaten wie die Türkei gelten. Der Politikwissenschaftler Josef Janning ist Leiter des Berliner Büros European Council on Foreign Relations. Ich habe ihn gefragt, die neue Verfassung in der Türkei, die dem Präsidenten mehr Macht gibt, ist die EU kompatibel?
Mit dieser Entscheidung, mit diesem Referendum wendet sich die Türkei weiter von Europa ab und entfernt sich von der Beitrittsfähigkeit. Also sie ist es, die sich von der EU wegbewegt und nicht umgekehrt.
Diverse Politiker in Deutschland zum Beispiel sowie verschiedene Kommentatoren fordern heute, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei müssten nach diesem Referendum gestoppt werden. Wie sehen Sie das?
Ich bin nicht der Meinung, dass die Beitrittsverhandlungen gestoppt werden müssen, weil dies ja nicht eine klassische Verhandlung ist, in der beide Seiten etwas zu geben haben, sondern dies ist ein Prozess, in dem das Begehren der Türkei, Mitglied zu werden, geprüft und evaluiert wird. Und dieser Prozess als solcher sollte intakt bleiben. Solange die Türken sich so verhalten, wie sie sich jetzt verhalten und nicht näher an Europa herankommen, wird es zu keinem Beitritt kommen. Aber wenn die Europäer von sich aus die Tür zumachen, dann kann auch eine Türkei, die zurückkehren will, nicht mehr zurückkehren.
Was spricht denn dafür, diese Tür offen zu lassen?
Ganz einfach die Tatsache, dass es eine Türkei gegeben hat, die erhebliche Reformanstrengungen unternommen hat, um die Chance auf eine Mitgliedschaft zu haben. Und diese Türkei hat in der Türkei selbst nach wie vor viele Anhänger. Deshalb sollten die Europäer an dieser Vorstellung festhalten, auch wenn sie wissen, dass auf absehbare Zeit hier kein Fortschritt möglich ist.
Der türkische Präsident Erdogan lässt möglicherweise schon bald über die Wiedereinführung der Todesstrafe abstimmen. Wäre das für die EU dann doch eine rote Linie, um die Beitrittsverhandlungen abzubrechen?
Die EU hat in dieser Hinsicht keine roten Linien. Die EU betreibt ja auch keine Erweiterungspolitik in dem Sinne, dass sie möchte, dass bestimmte Staaten Mitglied der EU werden, sondern das ist eine Frage der Kandidaten. Mit der Entscheidung über die Einführung der Todesstrafe macht die Türkei einen weiteren Schritt weg von Europa und bewegt sich weiter weg von der Chance auf einen Beitritt irgendwann in der Zukunft.
Und würden Sie auch dann noch sagen, man müsste die Möglichkeit von Beitrittsverhandlungen offen lassen?
Ja, man sollte diese Möglichkeit offen lassen. Alle europäischen Staaten, die Demokratien sind oder Demokratien werden wollen, müssen die Möglichkeit haben, Mitglied der Europäischen Union werden zu können, wenn sie dies wollen und die Auflagen erfüllen. Und diese Möglichkeit sollten die Europäer nicht von sich aus ausschließen.
Was Sie jetzt schildern, das kritisiert die EU ja schon länger. Die Türkei entferne sich immer weiter von Europa. Bereits im März hat der zuständige EU-Kommissar einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen nicht mehr ausgeschlossen. Warum jetzt von EU-Seite aus gesehen werden diese nicht gestoppt? Ist es die Angst, der Flüchtlingspakt könnte platzen?
Ja, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Ich glaube, es ist eine konzeptionelle Unsicherheit darüber, was nun wirklich die Beitrittslogik oder der Sinn dieses Beitrittsverfahrens der EU ist. Ich glaube nicht, dass es sich dafür eignet, anderen Staaten Noten zu erteilen, sondern man sollte es wirklich auf den eigentlichen Kern konzentrieren, nämlich einen Prüfprozess über die Erfüllung der Kriterien von möglichen Kandidaten.
Wie könnte die EU denn allenfalls in ihrem Sinn Einfluss nehmen auf die Türkei?
Die EU muss auf die Türkei von nun an sehr viel klarer als bisher blicken als einen Nachbarstaat. Ein Nachbar, der unbequem ist, der zum Teil sperrig ist, der eine Statuspolitik betreibt, der also nicht einfach zu nehmen ist, aber ein Nachbar, den, wenn dem nicht andere Dinge, andere aktuelle Wahrnehmung entgegenstehen, eigentlich wirtschaftliche Interessen definitiv mit Europa verbinden und der auf Europa zukommen muss, wenn es darum geht, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voranzutreiben beziehungsweise neue und positive Entwicklung zu generieren. Auf diesen Moment müssen die Europäer vorbereitet sein und müssen dann mit der Türkei wie mit einem Nachbarn umgehen und nicht mit einem Beitrittskandidaten.
Sagt Josef Janning, Leiter des European Council on Foreign Relations in Berlin. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Es kommen wieder mehr Flüchtlinge übers Mittelmeer und das hat auch Auswirkungen auf die Schweiz. Die Schweiz, ein Land von Museen, aber geht auch jemand hin? Die erste Statistik des Bundes gibt eine klare Antwort. Dann vom Metallsplitter bis zum ausrangierten Satelliten, das alles ist voll mit Schrott und das ist ganz schön gefährlich. Und Kreditkartenwerbung für Erwachsene, Cola-Werbung für Teenager. Personalisierte Reklame soll es bald auch im Fernsehen geben.
Wenn unterschiedliche Personen an unterschiedlichen Orten dasselbe Fußballspiel gucken, dass die Werbung dann jeweils den Bedürfnissen dieser Personen angepasst wird.
Wie das geht und wo die Fallstricke sind, kurz vor eins. Das vergangene Osterwochenende war für die Seeretter der EU und für private Hilfskräfte ein ganz schwieriges. Innerhalb von 4 Tagen mussten sie im Mittelmeer über 8'000 Flüchtlinge vor dem Ertrinken retten. Retter am Limit, Italien am Limit und ganz viel Elend. Franco Battel.
55 Einsätze waren es allein zwischen Karfreitag und Ostermontag. Italiens Küstenwache rettete zusammen mit Schiffen anderer EU-Partner und von Hilfsorganisationen 8.500 Flüchtlinge aus Seenot. Unter ihnen habe es diverse schwangere Frauen. Viele von ihnen seien in Libyen vergewaltigt worden. Allein über dieses Wochenende bargen die Rettungskräfte aber auch 13 Leichen aus dem Meer. Selbst für Italien sind diese Zahlen außergewöhnlich hoch. Erklären lässt sich die Fluchtbewegung einerseits mit dem seit Wochen sehr trockenen und sehr warmen Wetter. Das Mittelmeer ist ruhig und erleichtert die Überfahrten. Gleichzeitig kann kein Zweifel daran bestehen, dass in Libyen noch immer Menschenhändler am Werk sind. Sie stopfen skrupellos Schlauchboote und alte Fischkutter mit Leuten voll und bringen sie auf hohe See. Italien und die EU wollen zwar die libysche Küstenwache oder präziser die Küstenwachen der verschiedenen Konfliktparteien ausbilden und unterstützen. Resultate sind aber höchstens mittelfristig zu erwarten. Unterdessen bleibt Italien nichts anderes übrig, als sich weitgehend allein um das Problem zu kümmern. Die von der Europäischen Union versprochene Weiterverteilung von Flüchtlingen bleibt hinter den Erwartungen und Versprechungen zurück. Gleichzeitig zeigen sich in Italien Ermüdungserscheinungen. So weigern sich immer mehr Bürgermeister, in ihren Gemeinden weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Das Thema Migration könnte im bald einsetzenden Wahlkampf zu einem wichtigen Thema werden. Trotz der Schwierigkeiten bleibt aber festzuhalten, Italien hat es im letzten Jahr geschafft, allen neu angekommenen Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu bieten. Und eben hat das italienische Parlament die Beschleunigung des Asylverfahrens und die konsequentere Rückschaffung abgewiesener Asylbewerber zumindest auf dem Papier beschlossen.
Aus Italien der Bericht von Franco Patel. Die meisten der Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen, wollen weiter Richtung Norden. Dazwischen liegt die Schweiz. Dominik Meyer, ist die Entwicklung in Italien, die Zunahme der Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen, auch in der Schweiz spürbar?
Ja, die Entwicklung ist spürbar. Die Schweizer Grenzwächter haben dieses Jahr mehr Migrantinnen und Migranten aufgegriffen, ein Drittel mehr als im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Es kommen zum Beispiel deutlich mehr Menschen aus Westafrika, vor allem aus Guinea und Gambia. Und ja, diese aktuelle Fluchtwelle übers Mittelmeer, jetzt über Ostern, die dürfte sich zeitverzögert in der Schweiz auch auswirken in Form einer weiteren Zunahme, weil eben sehr, sehr viele dieser Migrantinnen und Migranten weiterziehen werden Richtung Norden, Richtung Schweiz. Grenze.
Wir erinnern uns an die Bilder aus Como, wo zahlreiche Flüchtlinge gestrandet sind, nicht weiterkamen. Wie ist denn die Situation heute an der Schweizer Südgrenze?
Die Bilder sind zurzeit nicht so dramatisch, ganz einfach wegen der Jahreszeit. Es kommen im Winter immer weniger Menschen als im Sommer, das ist jedes Jahr so. Das Problem aber, das ist immer noch dasselbe wie im letzten Sommer, als es eben diese Bilder gab. Ein Großteil dieser Menschen, dieser Migranten, will gar kein Asylgesuch stellen in der Schweiz. Sie wollen durchreisen nach Deutschland. Für die Schweizer Grenzwächter sind diese Menschen dann ganz einfach illegale Einwanderer. Sie schicken sie zurück nach Italien. Die Migranten versuchen es erneut, diesmal heimlich in die Schweiz einzureisen. Und das ist eine neue Entwicklung. Ihre Methoden werden immer gefährlicher, besser gesagt auch die Methoden der Schleuser. Die Migranten verstecken sich zunehmend in Lastwagen oder sie steigen auf Züge. Und dieses Jahr, Ende Februar war das, ist ein junger Mann, ein Migrant, gestorben auf dem Dach eines Zuges Richtung Schweiz. Ein weiterer Migrant in einem anderen Vorfall wurde durch einen Stromschlag auf dem Zug schwer verletzt.
Vielen Migranten scheint also Deutschland attraktiver als Zielland. Die Schweiz wollen sie nur durchqueren. Das hat ja auch für Unmut gesorgt im Norden an der Grenze zu Deutschland. Wie läuft denn die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Deutschland?
Die beiden Länder arbeiten zusammen. Es gibt zum Beispiel gemeinsame Patrouillen an der Grenze. Aber der Unmut in Deutschland wächst und mit ihm auch der politische Druck auf die Schweiz. Im letzten Herbst bereits musste die Schweiz auf deutschen Druck hin ihre Kontrollen verstärken. Und vor wenigen Tagen hat Baden-Württembergs Innenminister gar mit systematischen deutschen Kontrollen an der Grenze gedroht sozusagen. Da steckt viel politische Rhetorik drin. Es ist Wahljahr in Deutschland und das Schengen-Abkommen lässt systematische Kontrollen zwischen der Schweiz und Deutschland auch nicht einfach so zu. Aber der politische Druck aus Deutschland, dass die Schweiz mehr tut, um die Migranten aufzuhalten, der dürfte weiter wachsen im Verlauf des Jahres. Alleine schon deshalb, weil die Zahlen saisonbedingt steigen werden in den nächsten Monaten.
Danke, Dominik Meyer, direkt aus dem Bundeshaus. Das Verkehrshaus in Luzern, die Beyeler Stiftung in Basel, das Landesmuseum, das Schloss Branchin am Genfersee. Die Schweiz ist ein Land der Museen. Jede vierte Gemeinde hat mindestens eines. Und diese verzeichneten 2015 über 12 Millionen Eintritte. Das zeigt die erste Museumsstatistik des Bundes. Raphael von Matz.
Die Schweizer Bevölkerung geht häufiger ins Museum als ins Kino oder Theater. Das ist ein zentrales Resultat der ersten nationalen Museumsstatistik, die der Bund erstellt hat. Georges-Simon Ulrich, Direktor des Bundesamtes für Statistik.
72% der Schweizer Bevölkerung über 15 besucht einmal im Jahr solch ein Museum und das durch alle Alterskategorien. Also es ist ein sehr, sehr beliebtes Kulturgut, das die Leute besuchen.
Das Publikum verteilt sich sehr ungleich auf die über 1000 Museen. Nur gerade 50 Museen verbuchten mehr als die Hälfte aller Eintritte, also über 6 Millionen. Die Museumsstatistik enthält zwar keine Rangliste der beliebtesten Museen, auch weist sie nicht aus, ob private oder öffentliche Museen für das Publikum attraktiver sind. Aus früheren Erhebungen weiß man aber, dass das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern das meistbesuchte Museum der Schweiz ist, mit mehr als 500'000 Besucher im Jahr. Ebenfalls sehr gut besucht sind das Schokolademuseum von Cayet und das Schloss Chillon am Genfersee. Zusammengenommen sind es die Kunstmuseen, welche am meisten Besucher anziehen, nämlich über 3 Millionen im Jahr. Und gemessen an der Bevölkerung hat es in der italienischsprachigen Schweiz am meisten Museen. Im Jahr 2015 besuchten etwas mehr Männer die Schweizer Museen als Frauen, doch der Unterschied ist gering. Ein anderer Faktor wirkt sich dagegen stärker aus, die Bildung. Je höher die Bildung einer Person, desto häufiger geht sie ins Museum. Aber eigentlich gehe die ganze Bevölkerung ins Museum, sagt Georges-Simon Ulrich vom Bundesamt für Statistik.
Es gibt zwar einen Effekt, dass höhere Bildung offenbar dazu neigt, dass Leute dann mehr ins Museum gehen. Aber wenn man das Alter oder auch das Geschlecht ansieht, dann sieht man, dass das eigentlich durch alle Kategorien durchgeht.
Die Statistik zeigt auch, dass sich die Schweizer Museen darum bemühen, ihre Ausstellungen gut zu vermitteln. Ganze 97% aller Museen führten im Jahr 2015 Veranstaltungen durch oder luden die Besucher zu Führungen ein. Diese aktive Kulturvermittlung nimmt man beim Bundesamt für Kultur zufrieden zur Kenntnis, wie Direktorin Isabel Chasso sagt.
Es ist ein beeindruckendes Resultat. Das zeigt, dass die Arbeit der Museen sich verbreitert hat und dass die Arbeit, vor allem was Vermittlung angeht, sich sehr bewährt hat.
Weil die Statistik zum ersten Mal erhoben wurde, werden aber erst die kommenden Jahre zeigen, ob die Schweizer Museen ihre Besucherzahlen auch halten können.
Sieben Minuten vor eins. Abfall ist nicht nur bei uns auf der Erde ein immer größeres Problem, auch im All hinterlässt der Mensch Spuren. In der Erdumlaufbahn kreisen heute 750'000 Objekte, nur die wenigsten davon sind aktive Satelliten. Der größte Teil ist Schrott. Von winzigen Splittern bis zu ausrangierten Satelliten. Dieser Weltraumschrott wird langsam gefährlich. Deshalb diskutieren Fachleute dieser Tage an einer Konferenz in Darmstadt, was gegen den Abfall im All zu tun ist. Anita von Mond von der SRF Wissenschaftsredaktion, Sie verfolgen dieses Treffen für uns. Was droht uns denn durch den Weltraumschrott?
Für uns auf dem Boden ist der nicht gefährlich. Also man könnte, sage ich mal, gerade so gut vom Blitz getroffen werden wie von einem Stück Raumschrott. Das passiert extrem selten. Aber diese Trümmerteile sind heute ein permanentes Sicherheitsrisiko für die Raumfahrt. Zum einen für die internationale Raumstation ISS. Deren Astronauten mussten schon mehrmals Kurskorrekturen vornehmen, obwohl die ISS tiefer fliegt als der meiste Raumschrott. Und viele Dutzend Ausweichmanöver jedes Jahr sind schrottbedingt auch bei den Satelliten nötig.
Zu welchen Problemen konkret kommt es denn heute schon wegen all der Teile, die da herumfliegen?
Diverse Satelliten, auch die ISS zum Teil, sind durch Raumschrott schon beschädigt worden, eingeschränkt, nur noch funktionstüchtig. Manchmal geht einer auch ganz kaputt, wobei das ein Totalausfall, also noch eher selten ist. Etwa alle 7 Jahre passiert das im Schnitt. Doch das Risiko für Schäden und Unfälle durch Raumschrott nimmt allgemein massiv zu.
Weshalb? Weil es immer mehr Schrott gibt.
Genau. Also jeder Zusammenstoß von Schrottteilen verursacht neue Trümmer. Die können wiederum kollidieren und neue Trümmer, erneut Trümmer schaffen. Das gibt eine Art Kaskadeneffekt. Hinzu kommt eine technologische Entwicklung, dass nämlich neuerdings ganze Schwärme von Kleinsatelliten mit einer einzigen Rakete ins All fliegen. Diese Entwicklung soll in etwa 2-3 Jahren dann so richtig losgehen. Firmen wie Google, Samsung, OneWeb und so weiter, die wollen weltweit Internet aus dem All anbieten. Und dazu sollen dann mit einer Rakete jeweils mehrere tausend Kleinsatelliten ins All befördert werden. Also die heutige Zahl aktiver Satelliten, etwa 1300 sind das, die wird sich bald schlagartig vervielfachen. Und die Zahl der Trümmerteile und Kollisionen steigt eben ebenfalls drastisch, wird erwartet.
Jetzt diskutieren Fachleute, was zu tun ist. Wie wollen Sie den Abfall im All denn in den Griff bekommen?
Es gibt verschiedene Ansätze. Also man will zum Beispiel den Raumschrott besser beobachten, speziell die kleinen Teile, die man heute noch nicht beobachten kann, um gezielter ausweichen zu können. Ein großes Thema an der Konferenz ist auch das aktive Zurückholen von alten, großen Schrottteilen mit speziellen Aufräumsatelliten, mit greifarmen Netzen, Kabeln, sollen sie Schrott einfangen und in der Erdatmosphäre dann zum Verglühen bringen. Erste Tests in diese Richtung hat Japan schon gemacht, doch erste Prototypen wirklich wird es erst vielleicht in so 10 Jahren geben. Es wäre daher auch wichtig, dass die jetzigen Satelliten und Raketen entsorgungsfreundlich konstruiert werden. Also so, dass man sie am Betriebsende kontrolliert in der Erdatmosphäre verglühen lassen kann. Oder ganz große Objekte müsste man zuletzt gezielt landen. Das ist möglich, kostet aber und wird daher nur in 60% aller Missionen gemacht. In 40% der Fälle futieren sich die Verantwortlichen einfach darum.
Besten Dank, Anita von Mond von der SRF Wissenschaftsredaktion. Personalisierte Werbung, also Werbung zugeschnitten auf die Kundin, auf den Kunden, ist im Internet schon gang und gäbe. Längst wird einem Teenager beim Surfen im Netz andere Werbung gezeigt als zum Beispiel einer schwangeren Frau. Geht es nach einer Basler Firma, dann soll es künftig auch bei Sportübertragungen personalisierte Werbung geben. Zuschauer zu Hause vor dem Fernseher sollen also nicht die Bandenwerbung aus dem Stadion sehen, sondern Werbung, die auf sie persönlich zugeschnitten ist. Wie das gehen soll, hat sich Döni Schmutz zeigen lassen.
Markus Laub sitzt in einem Büro in Basel. Auf 4 Bildschirmen läuft dasselbe Fußballspiel. Doch die Banden scheinen immer andere zu sein. Mal flimmert darauf Werbung für eine Bank, mal für eine Automarke, mal für eine Kreditkarte. Was jetzt im Büro von Markus Lau passiert, soll in Zukunft auch auf den Bildschirmen der normalen Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause geschehen, sagt Geschäftsführer Laub.
Es geht darum, dass wenn unterschiedliche Personen an unterschiedlichen Orten dasselbe Fußballspiel gucken, dass die Werbung dann jeweils den Bedürfnissen dieser Personen angepasst wird.
Solch sogenannte persönliche Werbung wird durch das digitale Fernsehen möglich. Ein Computerprogramm tauscht auf dem Fernsehbild die Bandenwerbung aus dem Stadion gegen eine andere aus. Die Technologie dafür sei recht kompliziert, sagt Laub.
Das Grundprinzip ist, dass man die Möglichkeit haben muss, mit Computertechnologie zu erkennen, welcher Teil im Bild ist Werbung und welcher Teil nicht. Oftmals stehen ja irgendwelche Personen davor, die bewegen sich noch und das muss man erkennen.
Nicht immer arbeitet das Computerprogramm ohne Fehler und erkennt die richtigen Bildausschnitte als Werbung. Laub zeigt einen Videoausschnitt. Hier flackert die Werbung auf der Bande ein paar Sekunden lang. Ein Programmierfehler, der korrigiert werden musste. In ein paar Monaten soll das Programm erstmals in Live-Sportübertragungen zum Einsatz kommen. In Spanien laufen ähnliche Programme bereits und auch in Italien gab es Versuche. Jetzt will Laub den Markt mit seinem Computerprogramm neu aufmischen. Bei großen Fußballspielen, Cricket, Badminton und anderen Sportarten. Allerdings vorerst nicht in der Schweiz. Die sei zu klein, sagt Laub.
Demzufolge werden sich diese Technologien selbstverständlich zuerst in denjenigen Märkten durchsetzen, wo einfach deutlich mehr Werbegelder vorhanden sind. Da gehört die Schweiz jetzt rein vom Volumen her im Moment sicher nicht dazu.
Profitieren von der virtuellen Werbung könnten vor allem Firmen. Die Kreditkartenwerbung zum Beispiel sehen dann nur Erwachsene, Coca-Cola-Werbung hingegen auch Teenager. So wird das Werbegeld gezielter eingesetzt. Das spart Geld. Lukrativ sein könnte die Methode aber auch für die Betreiber der Fernseh-Set-Top-Boxen, wie beispielsweise Swisscom oder Sunrise. Sie sammeln Daten darüber, wer wann welche Sendung schaut und bilden daraus Kundengruppen. Diese Informationen könnten die Telekom-Firmen künftig verkaufen und daraus ein zusätzliches Geschäft machen. Doch wie sieht es aus mit dem Datenschutz? Markus Laub von Virtual Ads findet es unproblematisch.
Im Prinzip wird ja nicht die Person mit Namen, Vornamen etc. identifiziert, sondern sie wird als Vertreter einer Gruppe, die bestimmte Merkmale erfüllt, identifiziert und kategorisiert. Demzufolge ist aus meiner Sicht das Individuum in dem Sinne eigentlich auch genügend gut geschützt.
Anders tönt es beim eidgenössischen Datenschutzbeauftragten. Die Betreiber der Set-Top-Boxen müssten die Kunden in jedem Fall um Erlaubnis bitten, bevor sie ihre Daten weitergeben dürfen. Sprecher Francis Meyer.
Sie sollten möglichst zu Beginn darauf hingewiesen werden, was mit ihren Daten geschieht. Und dann sollte man ihnen die Möglichkeit geben, dieser Verwendung zu widersprechen, am besten gleich bei der Konfiguration einer solchen Set-Top-Box.
Denn die gesammelten Daten lassen Rückschlüsse auf die Person zu, sagt Francis Meyer.
Bei einer Person, die sehr viel Fernsehen schaut, hat man vielleicht das Gefühl, dass sie unter Umständen arbeitslos ist, oder die Vorlieben einer Person kann man natürlich auch erkennen. Welche Filme schaut sie? Was sagt das über ihre Persönlichkeit aus? Und diese Informationen, weil sie zum Teil sensibel sind, sollten behutsam bearbeitet werden und sicher nicht ohne die Information und Einwilligung.
Auch wenn die Benutzerdaten heute noch nicht weitergegeben werden, die Boxen zeichnen trotzdem Daten auf. Deshalb sagt Francis Meyer:
Also wer nicht will, dass jegliche Form von Daten anfallen beim TV-Konsum, der sollte auf seine Set-Top-Box verzichten.
Und beispielsweise wieder auf Satellitenfernsehen umsteigen. Doch Schweizer Konsumenten und Konsumentinnen werden wohl kaum auf die Vorteile einer Box verzichten wollen. Und so werden ihre Daten wohl künftig auch genutzt werden.
Dennis Schmutz. Gleich im ersten und vierten Präsident Erdogans Allmacht und was sie für die tief gespaltene Türkei bedeutet. Das Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Andreas Freudig.
In Großbritannien soll es im Juni zu Neuwahlen kommen. Diesen Plan hat Premierministerin Theresa May angekündigt. Angesichts der anstehenden Brexit-Verhandlungen braucht es Stabilität im Parlament, so May. In der Deutschschweiz solle der Lehrplan 21 rasch umgesetzt werden. Das fordern verschiedene Verbände aus dem Bildungs- und Arbeitsbereich. Denn mit dem Lehrplan 21 erhalte die Informatik das nötige Gewicht. Der Bund hat erstmals eine Statistik zu den Museen in der Schweiz veröffentlicht. Die Statistik zeigt, über 12 Millionen Mal wurden Museen 2015 besucht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.